Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge aus dem Rheinland, der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Dann, wie gewohnt, aus Berlin, der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und heute aus dem Urlaubsexil, der Moritz. Hallo Moritz.
Ja, schönen guten Abend. Ich sitze quasi mal wieder in der Wiege dieses Podcasts. Also auf dieser Terrasse, auf der ich gerade sitze, wurde das erste Skript entwickelt und hier haben wir eine ganze Sommerpause lang daran gearbeitet, wie dann dieser Podcast aussehen würde. Ich weiß nicht, ob ihr die Möwen im Hintergrund hört. Die schreien eigentlich alle wie so rollige Katzen. Die machen irgendwie sehr seltsame Geräusche. Glockengeläute gibt's momentan zumindest noch keins. Und ich hoffe, dass die Tonqualität und die Geräusche um mich herum nicht so sehr ablenken von der scharfen Analyse, die wir jetzt hier liefern werden. Auf jeden Fall schöne Grüße aus Spanien.
Da auch
Ja, dann
gedacht, dass es
natürlich
Katzen sind.
zuallererst,
Und nicht Möwen. Aber jetzt ist es natürlich umso schöner.
ja, es ist sehr unterhaltsam.
und natürlich wie zuallererst mal die Frage, weil du ja gerade den Beginn des Podcasts ansprichst, ist es jetzt in der langen Geschichte dieses Podcasts vielleicht der schwärzeste Moment, in dem wir uns befinden? Eigentlich schon, oder?
Ziemlich sicher, ja.
Ja, das würde ich auch so sehen. Und ich glaube, damals haben wir uns nicht vorstellen können, einfach weil wir nicht so viel drüber nachgedacht haben, dass wir gegebenenfalls bald einen Drittliga-Podcast hosten würden. Ja.
Ja, und dann schön in der 250. Jubiläumsfolge die Auslosung der ersten Runde des Niederrhein-Pokals besprechen.
Ah, nee, das stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube,
Nee,
an
ich
die
glaube, die
Zweitliga sitzt
Absteiger
man ja,
sind noch
genau, man sitzt noch
gesetzt.
ein Jahr, sitzt man noch
Ah!
qualifiziert für den DFB-Pokal. Das heißt, das Thema
Okay.
Niederrhein-Pokal betrifft uns erst nächstes Jahr. Da dann aber ziemlich sicher, weil ich jetzt erstmal nicht davon ausgehe, dass wir direkt wieder hochgehen werden.
Ich glaube, es
Aber
sind die ersten 4 Plätze in der dritten Liga, oder? Die
genau.
Direktqualifikation. Also, ich würde ja sagen, ich finde es interessant, dass Moritz so einsteigt mit, wir hätten, haben uns das damals nicht ausmalen können, dass es in die dritte Liga gehen könnte. Aber ich habe mir ja überlegt, wie es eigentlich für Lou ist, der das ja schon seit einer ganzen geraumen Zeit immer mal wieder als Gedankenspiel hineingetragen hat. Ich glaube sogar in den Podcast, aber vor allem, ich sag mal, in den Hintergrundgesprächen. Deine Bescheidenheit spricht natürlich für dich, Lou, dass du jetzt nicht denkst, dass du es immer schon gewusst hast und warum hören wir, haben mich auf dich gehört. Aber wie ist es denn so, wenn man so krass bestätigt wird in so Langzeitanalysen von
Puh, also weiß ich gar nicht, ob ich mich da jetzt so hinausstellen würde. Es ist ja schon so, dass, glaube ich, insgesamt bei der Langzeitanalyse wir ja schon alle auch relativ richtig gelegen haben damit, dass wir halt bei der Art und Weise, wo es halt irgendwie sportlich hingegangen ist, gerade natürlich irgendwie bei den Personalien, vor allen Dingen Klaus Allofs, aber halt auch Alexander Jobst zum Beispiel, dass wir da ja schon auch immer aufgezeigt haben, dass das halt ja, einfach halt Personalien mit sehr, sehr großem Risiko sind und dass das natürlich irgendwie dann irgendwie auch langfristig dazu führen könnte, dass man dann irgendwie auch mal in der dritten Liga landet, ist ja irgendwo klar, auch wenn wir das ja, glaube ich, in der Form wirklich überhaupt nicht haben kommen sehen und ich ja auch nicht. Also vor allen
Ja, aber
Dingen,
du hast es
wie
zumindest mal
schnell das dann passiert
verbalisiert.
ist. Ja, klar,
Aber
weil es
ich hab
eben
das
auch
immer
einfach immer ein
abgetan.
Risiko ist, aber ich muss ja auch sagen, gerade am Anfang dieser Saison habe ich das ja zum Beispiel auch nicht kommen
Ja,
sehen.
gut. Klar, das ist wiederum was anderes. Aber ich habe das bis noch vor kurzem also nicht so richtig wahrhaben wollen, dass es passiert. Also als diese Negativserie mit jetzt den diversen Die Trendumkehr, vorher war ja der Trend ein bisschen positiver und man war ja eben eher so auf der Seite, ja, der Trend ist unser Freund hier. Und als sich das so anbahnte, dass sich das dreht, die Serie, ich wollte es nicht so richtig wahrhaben, dass das tatsächlich auf einem Abstiegsplatz endet, so schnell, wie es jetzt der Fall ist. Vor den letzten 4 Spieltagen, da kann man es ja de facto nicht mehr aus eigener Kraft schaffen mit Platz 17 und minus 20 Tordifferenz. Aber Ja.
Also du meinst jetzt speziell auf diese Saison bezogen.
Ja, das, auch. Ja.
Ja. Ja, ich meine, wir haben ja schon aber auch insgesamt, also ich meine, dass wir das erste Mal im September, als wir noch mit Tune im Mittelfeld standen, darüber geredet haben, also auch das Wort Abstieg schon in den Mund genommen haben. Also da bin ich mir relativ sicher. Natürlich irgendwie nicht, dass wir das wirklich haben kommen sehen, aber da haben wir halt gesagt, dass man halt sehr, sehr aufpassen muss, mit dieser Art Mannschaft nicht in den Abstiegskampf halt hineinzurutschen, weil die halt einfach von der Birne her dafür überhaupt nicht gemacht sind. Und das hat sich dann ja letztendlich dann schon auch einfach bestätigt.
Okay. Aber vielleicht geht es auch nicht nur darum, was wir immer schon gewusst haben. Ich merke einfach, dass so eine wahnsinnige Wut bei mir halt sich festmacht. Also ich bin eigentlich, wenn ich Fortuna schaue und auch wenn ich den einzelnen Spielern nichts unterstelle oder irgendwem, bin ich einfach nur sauwütend. Also vor allem auf die Verantwortlichen, die immer noch fette Monatsgelder bekommen, Klaus Allofs und andere, die halt sehr weich gelandet sind, wie Christian Weber. Ich bin einfach sehr, sehr wütend auf alle Beteiligten, auf den Aufsichtsratsvorsitzenden, auf den Vorstandsvorsitzenden. Und irgendwann bin ich auch wütend auf Teile der Mannschaft. Aber das ist irgendwie so, es kommt als Letztes tatsächlich. Sondern vor allem eher auf die drumherum.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich das teilweise ein bisschen fies finde, dass es halt irgendwie der Hass und die Wut sich vor allen Dingen irgendwie an den Spielern entlädt, die da, glaube ich, am allerwenigsten für können. So, klar, es sind halt irgendwie vielleicht ein paar Leihspieler dabei, die sich hier nicht komplett mit der Fortuna identifizieren, vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie dann unten runter geht. Das finde ich auch absolut nicht cool und das ist auch einer der großen Gründe dafür, dass es dieses Jahr dann eben so weit runtergegangen ist. Aber was eben auch sich an Wut gegenüber Spielern entlädt, die halt nichts dafür können, die halt überhaupt nicht dafür eingeplant waren, erste Mannschaft zu spielen zum Beispiel. Das finde ich unfassbar, das ist eine Riesenfrechheit, finde ich nicht in Ordnung. Und finde halt auch, dass die ganz, ganz große Verantwortung, die liegt halt irgendwo anders. Tim, ich weiß nicht, siehst du das anders? Wie nimmst du das wahr im Augenblick?
Ich meine letztlich man muss eigentlich nur random eine Folge aus diesem Jahr von uns hören und eigentlich müssen wir uns hier jetzt nicht wiederholen. Wir wissen, dass dieser Kader schrecklich zusammengestellt ist, wen wir dafür verantwortlich machen und so weiter. Ich kann es aber auch irgendwie, wenn man jetzt kein Medium hat, in dem man jede Woche hier das Maul aufreißt, im Stadion, okay, man könnte jetzt irgendwie ständig Plakate machen, danke Allofs, danke Weber, aber irgendwie trifft's halt die dann halt noch im Stadion sind und auch wenn's unpassend ist, so ist halt einfach das Geschäft. Ich find's nicht cool, man sollte der Mannschaft einfach den Rücken stärken, weil draufschlagen bringt gar nichts, aber irgendwie ist es für mich auch Teil leider von diesem Fußball.
Ja, aber ich würde dir total zustimmen, Tim, dass man so halt jetzt gerade einfach nicht weiterkommt, ne? So, es gibt jetzt noch 4 Spiele zu tun und die Meinungen, also auch über Mislintat und die Spieler sind da und wir müssen am Ende abrechnen. Aber jetzt gerade, ja, denke ich auch, man muss den Rücken stärken und man kann auch nach einem Spiel, wenn man das Gefühl hat, es war ein blutleerer Auftritt, seinen Unmut äußern. Aber jetzt gerade geht's einfach um so viel, ja, dass ich dir da beipflichte.
Ja, es gibt in der Tat anscheinend im Augenblick einfach nicht besonders viel, was noch Hoffnung macht. Und in der großen Hoffnung, dass wir vielleicht dann irgendwo doch noch etwas finden, was uns Hoffnung geben kann für die restlichen Spiele, wenden wir uns natürlich ja jetzt alle dem neuen Trainer Alexander Ende zu. Wir haben natürlich schon über ihn letzte Woche auch hier im Podcast gesprochen, auch über die Sachen, die uns da Sorgen bereiten, aber haben uns halt gedacht, wir holen uns noch mal ein bisschen externe Expertise dazu und haben den Preußen Privat Podcast, einen Preußen Münster Podcast gebeten, uns eine kleine Einschätzung zum Trainer zu schicken, was er so für ein Trainer ist, woran er gescheitert ist. Und ja, vielleicht können wir da ja noch ein bisschen Hoffnung draus ziehen. Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, das hören wir uns jetzt einmal kurz an.
Philipp Böckmann ist mein Name. Ich produziere zusammen mit Joachim Schut den Podcast Preußen Privat rund um Preußen Münster. Wir hatten ja mit Alex Ende hier in Münster zu tun, hatten ihn auch schon im ausführlichen Podcast-Interview. In Magdeburg gab es für euch ein 0-2 mit Alex Ende auf der Bank. Düsseldorf ist Vorletzter der Tabelle. Joachim, wie schätzt du das ein? Kann Alex Ende mit der Fortuna den Klassenerhalt schaffen?
Ehrlich gesagt fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, weil der Sven Mislintat hat bei Fortuna Düsseldorf mit Alex Ende jetzt einen Trainer geholt hat, eigentlich für die neue Saison. Das ist jemand, mit dem man was aufbauen kann, der eine klare Idee hat, Spielidee hat, aber der nicht Abstiegskampf kann. Das hat man ja in Münster gesehen. Er hat stur an seiner Spielidee festgehalten. In Münster, die Mannschaft konnte sie einfach nicht mehr umsetzen und Alex Ende selber konnte aber auch nicht mehr den Schalter umlegen, um der Mannschaft was anderes beizubringen, weil er es vielleicht auch gar nicht wollte. Man hat es ja jetzt auch in Magdeburg gesehen, das 0-1, glaube ich, schon nach 2 Minuten, weil da war der ganze Plan von Alex Ende schon über den Haufen geworfen. Er hat zwar hinterher gesagt, ich wollte an der Fünferkette gegen meine Überzeugung festhalten, weil die Mannschaft das so gewohnt war, aber ich glaube, da ist schon eine Verunsicherung drin. Er hat ja eine ganz andere Idee, die kriegt er bei der Mannschaft aber auch nicht rein. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe einfach die Sorge, sagen wir mal so, dass Fortuna Düsseldorf oder Sven Mislintat auch die Gesamtsituation des Vereins noch unterschätzt hat. Der glaubt einfach, wir sind Fortuna Düsseldorf, absteigen werden wir nicht und dann haben wir für die neue Saison einen guten Trainer, der was aufbauen kann. Aber diese 4 Spiele, die jetzt noch bleiben, um drin zu bleiben, das ist das Entscheidende. Und da fehlt mir der Glaube dran, dass das klappt, dass sie die gewinnen können, um drin zu bleiben.
Du hast die Spielweise von Alex Ende angesprochen. Wie sieht die genau aus? Also was ist da sein Konzept?
Er hat ja auch in Münster schon immer probiert, dass jeder Ball hinten raus gespielt wird, also nicht lang geschlagen, sondern möglichst mit Kurzpassspiel rausgespielt wird. Ich weiß noch, wie oft wir Alex Ende gesagt haben, Mensch, ist das nicht ein bisschen riskant? Da hat er gesagt, ja, von 10 Versuchen geht vielleicht einer daneben, das nehmen wir aber in Kauf und wir spielen, wir wollen nichts langschlagen. Oder auch ohne Außenstürmer gespielt hat. Alles, was kombiniert wurde in seinem Rautensystem, war sehr laufintensiv, aber immer durch die Mitte. Und das sind natürlich so Dinge, boah, die müssen schon perfekt sitzen, wenn du damit erfolgreich sein willst. Womöglich hat er in der nächsten Saison mit Fortuna Düsseldorf, wenn sie denn drin bleiben sollten, einen vernünftigen Kader mit mehr Qualität als in Münster. Aber wie gesagt, nochmal diese 4 Spiele, die jetzt kommen, die entscheiden über die Zukunft des Vereins. Und da habe ich echt große Sorgen.
Die Fortuna hat viele Ausfälle zu verkraften. So eine Situation hat er ja in Münster auch schon.
Ja, genau. Und die konnte er auch in Münster nicht bewältigen, was natürlich nicht am Trainer liegt. Aber du hast jetzt in Düsseldorf mit Muslier unter anderem ganz, ganz wertvolle Spieler, die besten Spieler, die nicht mitmischen können. Und das ist ein echtes Problem. Und hinzu kommt natürlich, wenn du als neuer Trainer gleich das erste Spiel verlierst und schon nach keinen 2 Minuten einen Gegentreffer drin hast, ist natürlich so der Glaube an den Heilsbringer. Jetzt kommt der Neue, der macht alles besser, auch relativ schnell aufgebraucht. Ich glaube zum Beispiel jetzt am Freitagabend das Spiel gegen Dresden. Wenn das Fortuna Düsseldorf zu Hause nicht gewinnt, dann ist der Abstieg besiegelt. Ist meine Meinung und mein Gefühl.
Was ist Alex Ende denn so für ein Typ? Also ich habe ihn so als Kumpeltyp wahrgenommen, der schnell beim Du ist.
Er ist ein guter Typ, mit Sicherheit kommt bei den Spielern, glaube ich, auch gut an. Er ist ja auch noch relativ nah dran als Ex-Spieler und ich glaube schon. Aber er soll, und das hört man im Nachhinein immer, auch gerne seine Lieblingsspieler haben und die so ein bisschen vielleicht auch im Training oder sonst was bevorzugen, was nicht immer bei allen anderen gut ankommt. Also er muss schon sehr ausgewogen arbeiten. Jetzt bei so einem neuen Verein, also ich glaube auch, dass vielleicht Sven Mislintat drauf geachtet hat, wenn wir tatsächlich absteigen sollten, ist das natürlich einer, der in der dritten Liga sicherlich was aufbauen kann. Das hat er mit dem SC Verl gezeigt, den er wunderbar nach oben geführt hat. Das hat alles gepasst, aber es kann trotzdem nicht der Anspruch von Fortuna Düsseldorf sein, darüber nachzudenken, was wäre, wenn wir in der dritten Liga wären. Normalerweise ist das ein Verein, der in die erste Liga gehört und das war ja auch das Ziel vor der Saison. Wurde ja ganz klar in Düsseldorf kommuniziert, in diesem Jahr wollen wir aufsteigen.
Du hast es mit dem Spielsystem schon einmal angedeutet, nochmal klar gefragt, woran ist Alex Ende in Münster aus deiner Sicht gescheitert?
Ich glaube, weil er nicht flexibel genug war, von seiner Spielidee abzurücken. Er hätte irgendwann merken müssen, dass es nicht reicht in Münster, dass die Qualität der Mannschaft vielleicht nicht genügend vorhanden ist, um dieses sehr anspruchsvolle System durchzubringen. Und er selber war eben nicht flexibel genug, um dann umzuschwenken. Ich erinnere mich an das 0-6 in Dresden, wo es zur Pause 0-3 oder 0-4, ich weiß gar nicht, stand, es hätte auch schon 0-8 stehen können. Und wo er trotz allem nicht millimeterweise von seiner Idee abgerückt ist, sondern weiter ins offene Messer gelaufen ist und dann eben noch die nächsten Gegentore kassiert hat. Spätestens da hätte man sagen müssen, jetzt innerhalb des Spiels kommen, es steht 0-3, egal, jetzt probiere ich auf Halten, vielleicht machen wir einen, gehen 1-3 und aber nicht 0-6 oder 0-8, was möglich gewesen wäre. Da fehlte ihm in dem Moment zumindest die Flexibilität.
Und jetzt kommt Dynamo Dresden am Freitagabend, die ja zweimal in Folge gewonnen haben jetzt.
die haben nicht nur zweimal in Folge gewonnen, das ist die zweitbeste Rückrundenmannschaft der zweiten Liga. Also die haben ganz, ganz viel gewonnen. Die haben sich im Winter gut verstärkt. Und wenn die diese gleiche Serie gehabt hätten wie jetzt in der Rückrunde, dann würden die oben mitspielen. Also das ist wirklich eine richtig gute, starke Mannschaft, die mit ganz breiter Brust kommt, die mit viel Wucht kommt. Und ich glaube, wenn die in Düsseldorf gewinnen würden, wäre das also zu 90% oder 95% der Klassenerhalt für Dynamo Dresden.
Aber wir halten fest, nichts ist unmöglich. Aber aktuell mit Alex Ende als Trainer und Stand jetzt mit Düsseldorf, die jetzt 5 Spiele in Folge verloren haben, wird das auch eine ganz, ganz enge Nummer in Sachen Klassenerhalt.
Du sagst es schon richtig, nichts ist unmöglich, aber es wird sehr, sehr schwierig. Und der Trend spricht einfach dagegen. Und Fortuna Düsseldorf ist eben eine der Mannschaften, die von Anfang an nicht damit gerechnet hatten, da unten zu spielen. Wenn ich jetzt vergleiche Preußen Münster oder Eintracht Braunschweig oder auch Fürth, die eigentlich von Anfang an wussten, für uns geht es in diesem Jahr nur um den Klassenerhalt, den wollen wir möglichst früh schaffen. Aber Fortuna Düsseldorf ist in die Saison gestartet, zum ersten Mal ganz offensiv hat gesagt, hallo Leute, hier, Fortuna, wir steigen dieses Jahr auf oder wollen aufsteigen. Stattdessen stecken sie jetzt da unten drin, haben eine ganz schwarze Serie. Und ich glaube auch, dass das in den Köpfen der Spieler sich festsetzt und die nicht mehr unbedingt den Schalter umlegen können. Ich glaube, das Thema wird ganz fürchterlich eng für Fortuna.
Dankeschön, Joachim. Und wir halten hier in Münster fest, es wird schwer für Fortuna Düsseldorf mit dem Klassenerhalt. Aber eine Sache ist auch ganz klar rausgekommen. Fortuna Düsseldorf gehört definitiv in die zweite Liga, eigentlich sogar in die erste.
Puh, ja. Da weiß man ehrlicherweise auch nicht so richtig, wo man da jetzt anknüpfen will, wenn man da jetzt noch wirklich was Positives rausziehen will. Das klang ja im Großen und Ganzen noch negativer, als wir es, glaube ich, hier ohnehin schon anklingen haben lassen. Jan, ich weiß nicht, kannst du da noch irgendwas erkennen, was uns Fortuna-Fans jetzt gerade noch mal Mut machen kann?
Brauche ich auch nicht. Ich finde es halt ein bisschen gemein, wie du die angeteasert hast, die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du ja schon wusstest, was zu hören war. Also gut, für die gute Laune war das nicht erhellend. Und man kann aber immerhin sagen, wir sind nicht die Hauptverantwortlichen für den pessimistischen Grundton. Zumindest nicht mehr die allein Hauptverantwortlichen für den pessimistischen Grundton, den dieser Podcast und allgemein so ausmacht und vielleicht in dieser Folge eben auch. Und ich glaube, viele Themen, die aufgemacht worden sind im Hinblick auf das Magdeburg-Spiel und dann natürlich auch perspektivisch auf Dresden, werden wir jetzt auch in den kommenden Minuten in der gebührenden Ausführlichkeit oder auch Kürze oder wie auch immer besprechen. Und vielleicht ist das jetzt auch schon der Input, der Einstieg in das Magdeburg-Segment. Am Samstag 13 Uhr spielte die Fortuna gegen Magdeburg. Und zumindest auf dem Papier war das, was Alexander Ende ja gesagt hat, die Mannschaft nicht überfordern zu wollen. Und dass wir letzte Saison dann auch kontrovers diskutiert haben. Was kann das meinen? Fängt das schon bei der Aufstellung an? Muss man sagen, ja, laut anscheinend bei Alexander Ende fängt das auch schon bei der Aufstellung an, weil er eben nicht zu seiner 4-4-2 mit Raute gegangen ist, sondern weiterhin mit Fünferkette hat spielen lassen. Gab es dazu größere Einschätzungen von euch aus dem Anfangs vor dem Spiel, was ihr euch da so überlegt habt?
Also ich war ehrlich gesagt überrascht davon, wie wenig überraschend dann die Startaufstellung war. Aber ich konnte den Gedanken sehr gut nachvollziehen. Man muss aber ja sagen, dass die Hoffnung ja dann kurz vor Anpfiff einfach auch nochmal kurz erschüttert wurde. Also man muss sich schon sehr, sehr anstrengen, um die ganze Zeit Hoffnung zu behalten, weil ja dann Tanaka eben sich beim Aufwärmen mit Problemen gemeldet hat und auch nicht mehr fit wurde. Was sicherlich den Matchplan von Ende, naja, ob er ihn verändert hat, weiß ich nicht, aber ihn sicherlich nicht einfacher gemacht hat.
Mich hat es aber ehrlicherweise ziemlich überrascht, dass das Ende dann letztendlich mit dieser Fünferkette halt gespielt hat, weil es wäre ja von der Aufstellung, also von den Namen her, hätte es ja durchaus auch ein 4-4-2 sein können. Und wenn ich mir anschaue, wie die Fortuna halt in den letzten Monaten so aufgetreten ist, dann halt irgendwie noch jemanden aus dem Mittelfeld quasi rauszunehmen, um halt noch einen zweiten Stürmer hinzustellen, aber gleichzeitig halt keine langen Bälle spielen zu wollen, weil das werden wir ja unter Ende auf jeden Fall nicht sehen. sondern dann halt irgendwie die ganze Zeit damit hinten rausspielen zu wollen und dann eben auch mir dabei halt das Personal anzugucken. Da war ja eigentlich schon fast klar, dass das eigentlich überhaupt nicht funktionieren kann, weil man sich gefragt hat, wie soll man denn mit dieser Aufstellung, also das frage ich mich ja sowieso schon, wie Ende halt mit den Spielern, die jetzt noch zur Verfügung stehen, halt sein mutiges Kurzpassspiel halt irgendwie durchziehen will, aber dann halt noch mit einem Stürmer in der letzten Linie vorne und dann, wie gesagt, mit weniger Akteuren im Mittelfeld. Es geht ja dann eben auch nur, wenn dann irgendwie aus der Abwehr sehr, sehr viel aufgerückt wird, und das gibt das Personal einfach nicht her und wirkte insgesamt dann auch ein bisschen so wie nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, vollste Zustimmung, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass auch unter Ende, egal wie er spielen wird, bei dem Kader, man halt einfach nur 3 Punkte holen kann, wenn man nicht 2 Gegentore kassiert. Und ich meine, das war ja relativ schnell, war das Ganze gegessen. Und diese vollmundige Ankündigung auf der Pressekonferenz, wo Ende ja nochmal klar gemacht hat, irgendwie, dass der wichtigste Teil erstmal sein wird, 2 Kämpfe zu führen. Das hatte sich ja dann auch in den ersten paar Minuten ein bisschen ad absurdum geführt, wo man im Prinzip, ohne in die 2 Kämpfe reinzukommen, schon fast 2-0 zurückliegt. Und wir wissen ja alle, mehr als 2 Tore hat man diese Saison noch nie geschossen. Von daher muss man vielleicht, bevor man über den großen Offensivplan spricht, auch nochmal darüber sprechen, dass man das Spiel ja im Prinzip auch defensiv verloren hat.
Das fand ich bei der Pressekonferenz nach dem Spiel so interessant, wie Ende das eingeleitet hat und welchen Wert er diesen ersten 2 Minuten gegeben hat. Weil, also meine Sorgen waren ja, bevor ich das sah, schon groß, ob der großen Probleme, die die Tabelle offenbart. Aber er sprach ja davon, dass man sich in der Trainingswoche Dinge vorgenommen habe, wie man Magdeburg direkt am Anfang angehen wollen würde, eben höher stehend, draufgehen und so weiter. Und dann fängt das Spiel an. Und was er sieht, ist seine eigene Mannschaft im tiefen Block stehend, die dann 2 Minuten später das Tor kassiert. Und das finde ich schon krass. Also es ist ja glaubhaft, wenn er das so beschreibt, warum sollte es nicht stimmen? Dass er der Mannschaft halt eine andere Einstellung mitgeben will. Und im Grunde krachend damit scheitert. Und aber nicht, glaube ich, weil er da einen falschen Ansatz wählt, sondern das spricht ja für all das, was wir die letzten Wochen auch schon beobachten, was jeder beobachten konnte, was man konstatieren kann, dass da einfach in den Köpfen dieser Spieler der Abstieg schon sehr präsent ist. Und dass man offensichtlich nicht mal mehr den Mut hat, dass man nicht mal diesen Plan, den man halt quasi über die ganze Woche gesprochen hat, in den ersten 2 Minuten umzusetzen, finde ich schon krass.
Ich finde es auch relativ faszinierend, wenn ich mir vorstelle, wie läuft denn so eine Trainingswoche ab? Also, ich meine, klar ist das was anderes im Training als in einem Spiel dann. Aber ich meine, er muss ja wirklich die Arbeit von einer Woche völlig in sich zusammenfallen haben sehen. So wirkte das ja, ne? Dass er irgendwie an bestimmten Dingen gearbeitet hat. Und dann sagt er, okay, aber das war ja wirklich überhaupt nichts davon. Und naja, dass es eben auch super schwierig ist, dir vorzustellen, in was für einem Zustand diese Mannschaft ist, wenn du als Trainer da von außen erstmal rankommst und dass du sowas halt dann wirklich auch erst siehst, sobald es losgeht auf dem Feld. Und ich fand auch, er wirkte ehrlich schockiert davon. Und ich meine, wir sehen es halt die ganze Zeit schon, weil wir uns jedes Spiel angucken. Und vor allem diese Passivität, also er spricht ja viel von Zweikämpfen und dass der Zweikampf eben dass man Freude haben sollte daran, einen Zweikampf zu führen und ihn nicht nur dann führt, wenn er unausweichlich ist. Und da sind wir ja wieder bei dieser Passivität, die wir vor so vielen Gegentoren der Fortuna gesehen haben, dass man immer weiter den ballführenden Gegner mit vorrücken lässt und ihn eher begleitet, um dann im allerletzten Moment erst in den Zweikampf zu gehen und überhaupt nicht so ein nach vorne verteidigen verinnerlicht hat. Also es ist natürlich frappierend. Für uns ist das irgendwie fast altbekannt leider. Aber ja, ich glaube auch, er war schockiert.
Ja, also ich hoffe mal, dass Alexander Ende auch alle Begegnungen der Fortuna in den letzten Tagen und Wochen hoffentlich gesehen hat und deswegen da jetzt auch nicht so überrascht davon gewesen ist, dass das halt so passiert, weil er es vorher noch nie gesehen hat, sondern einfach, weil er sich halt vorgestellt hat, dass er der Mannschaft irgendwas anderes einimpfen konnte. Und ich glaube, ja, schockiert waren wir ja einfach alle, die wir das gesehen haben, aber wir waren ja, glaube ich, in keinster Weise überrascht und das ist ja das eigentlich Dramatische. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Eigentlich hatte man ja ab diesem Gegentor auch schon das Gefühl, dass mehr oder weniger auch schon ja einfach diese Endeverpflichtung einfach total unter ein großes Fragezeichen stellt, das wir ja letzte Woche auch angesprochen haben, aber wie ab dem Moment konnte man sich ja eigentlich kaum vorstellen, dass man das halt irgendwie nochmal, dass man das einfach nochmal umkehrt und da ja Ende einfach so deutlich, dass er propagiert hat, dass man eben mutig spielen soll, dass man sich was zutrauen soll und wenn man wirklich dann ab Sekunde 1 ja zeigt, dass man eben dazu nicht in der Lage ist und dass, obwohl Ende ja sogar von dem, was er, glaube ich, eigentlich gerne tun würde, sehr, sehr weit abgerückt ist, was ja eigentlich auch gar nicht so viel Sinn macht, weil er ja, glaube ich, schon auch einfach so ein All-In-Trainer ist und ja, und eigentlich holst du jemanden wie ihn halt auch nur, wenn du halt willst, dass er halt zu 100% das umsetzt, was er predigt, dann stellt das halt einfach sehr, sehr viel in Frage und deswegen, also ich glaube, diese ersten 20 Minuten, aber eigentlich auch dieses ganze Spiel, das werde ich und das werden wahrscheinlich auch wir alle irgendwie noch sehr, sehr lange mit uns herumtragen, weil das einfach ganz, ganz grauenvoll war.
Naja, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich denke auch, klar, wir haben es von dem Preußen-Podcast gehört, dass er so sein Ding durchziehen will. Er kommt ja jetzt in eine Situation, wo er anders agieren muss. So, er hat nicht eine Vorbereitung und so. Und ich würde ihm zutrauen, dass er das durchaus auf dem Schirm hat. Das heißt, er ist ja geholt worden in dieser Doppelrolle. So, und das wusste er auch. Also es ging nicht darum, dass er jetzt zu 100% seinen Stiefel durchziehen soll. Und das finde ich jetzt auch nicht so überraschend, dass er das nicht gemacht hat. Ich meine, wir werden noch drauf kommen, was er durchaus verändert hat. Aber ja, also ich fand es nicht so weder überraschend noch falsch, dass er eben jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht damit ankommt und sagt, in 5 Tagen müssen wir jetzt komplett zu 100% all in mein Spielsystem spielen.
Ja, aber genau, ja. Aber ich glaube, dass diese Haltung und dass der Kopf, dieses Passive, liegt einfach ja dieser Anfangsphase so dermaßen drin. Die beiden Tore, die man kassiert, fallen so und dann kassiert man ja ein Tor nicht, weil Florian Kastenmeier auf dem Posten ist. Also bei dem 1-0 schafft es ja Magdeburg aus einer eigentlich relativ statischen Position auf Außen doch eine Dynamik reinzubringen, weil nämlich Haya und Azusi da keine gute Abstimmung haben und gerade Azusi auch nicht ideal steht und auch das Tempo nicht mitgehen kann. Das ist ja nicht total Verrücktes, was die Magdeburger da machen, auch wenn dann der Pass so ein bisschen rein auf den Außenspieler, der in die Flanke schlägt, kein schlechter ist. Ne? Die Magdeburger machen das auch echt richtig gut. Die führen das einfach alles technisch sauber aus und das reicht dann gegen die Fortuna. Ja, der Rückraum ist völlig offen, weil auch das kann ja als alter Thekenpsychologe, der man ja ist, auch irgendwie denken, ja, wenn man sich unsicher fühlt, dann läuft man irgendwie in den 16er rein und versucht da irgendwie Körper reinzubringen, aber man verhält sich nicht unbedingt besonders clever und ja quasi in einem System verteidigend. Und das sieht man dann ja, weil dann der Torschütze einfach also so viel Platz hat, wie man sich das nur selbst im Training wahrscheinlich nicht vorstellen kann.
Aber ja nicht zum ersten Mal, Jan. Also dieser Rückraum, dass der Rückraum frei ist,
genau.
Da sprechen wir auch seit Ewigkeiten drüber.
Genau, das ist ja. Glaube ich, genau, das würde ich so sagen, das ist halt nichts Neues. Wir haben da ja alles nichts Neues gesehen, das ist ja das Problem. Aber man hat eben vieles von dem gesehen, was man schon bekannt war und was Ende dann ja auch nochmal verbalisiert hat. Und das kurz danach, also in der 2 Minuten später oder so, läuft ja wieder der Magdeburger vollkommen frei auf Kastenmeier zu, nachdem man einfach einen zweiten Ball, eine Flanke wird abgefangen, dann geht der Ball eigentlich wieder zu Fortuna und man köpft den Ball nach vorne ungenau, alles so ungenau, und dann gibt's einen steilen Pass, gut gespielt, sehr gut ausgeführt von Magdeburg, und Iguli verpasst dann den die Verteidigung und dann ist ja der Spieler durch. Und das gleiche ist beim 2-0. Ich rase jetzt hier so durch, aber ihr könnt da auch gerne nochmal drauf Bezug nehmen. Aber klar, das sind das individuelle Schwächen, aber da passt hinten und vorne im Zusammenspiel nichts. Die stehen, weiß ich nicht, ja.
Ja, aber das ist genau das, was ich eben meinte. Also es waren jetzt nur 5 Tage und wir haben gerade am Anfang über die Aufstellung und dass da jemand im Mittelfeld fehlt und wie soll man dann nach vorne kommen, gesprochen. Aber wenn man so verteidigt, dann braucht man sich über die nächsten 4 Partien auch eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Also dieses gemeinsam Verteidigen, natürlich auch viel zu tief überhaupt verteidigen, das wird in der 2. Liga nicht reichen und dann steigst du ab.
Da ist für mich auch die Frage, ob man halt dieses 4-4-2-System, wenn Ende das abzielt, so auf die nächste Woche vielleicht, wenn es gegen Dresden geht, und schon so das Anpassung zu nehmen auf sein bevorzugtes System. Ich meine, der Vorteil des Systems ist halt, dass du das Zentrum beherrschen kannst, aber es ist ja halt in der 2. Liga... ist halt viel über außen. Und da hast du halt dann bei einem 4-4-2 mit Raute, nehmen wir das mal, das hast du ja jetzt schon bei dem 5-3-2 gesehen, bei dem Tor, da stehen ja 2, Asusi und Haier. Und trotzdem, und da könnte noch der rechte Verteidiger helfen. Und trotzdem geht das so krass und leicht schief. Wie gesagt, Magdeburg führt das alles technisch sehr gut aus, aber es ist auch nicht kompliziert, was sie machen. Sondern die Räume sind einfach da und dann der Abschluss. Ja. Und beim 2-0, ja, ist halt Artig, der hat einfach den Platz, der macht das auch. Dann ist der Pass natürlich, das ist ein super Pass, aber durch die Magdeburger Stürmer laufen einfach quer, ziehen damit Fortun mit sich, machen den Raum für den Pass frei, der kommt dann auch noch durch die Beine von Oberdorf und dann an einem, es ist ein bisschen Glück dabei, auch wenn es ein guter Pass ist, und das geht, wenn er ein bisschen nach rechts oder nach links kommt, dann kommt er eben nicht an, aber er kommt an, weil es halt ein sehr guter Spieler ist, der den Pass spielt, und dann ist die Fortuna einfach den Schritt zu spät. So.
Wobei halt der Torschütze Zukowski ja auch einfach in den letzten 18 Spielen, seitdem er erst für Magdeburg spielt, bewiesen hat, dass er halt einfach weiß, wo er in welchem Moment stehen muss. Und das zeigt er hier auch. Das haben die bestimmt sich tausendmal angeguckt. Aber nein, das ist halt so das, was ich manchmal denke. Vielleicht reicht dann insgesamt im Kollektiv, in den Einzelspielern halt auch einfach die Qualität nicht.
Ja, das heißt die Qualität, Entschuldigung, Lou, aber du musst halt auch sagen, klar, du hast vollkommen recht, es ist halt ein abgewichster Zweitligastürmer. Gegen Dresden, da kenne ich 2 abgewichste Zweitligastürmer, die da auf uns warten werden. Und dann kommen halt Elversberg und Schalke. Und wir haben halt 19-Jährige da rumlaufen, die halt das, die noch nicht mal, die gerade vielleicht gerade so mal so zweistellig Zweitligaspiele haben. Das ist natürlich neben Systemfragen, wie du sagst, Tim, Das ist kein Vorwurf, ne? Iguli, Suso, die haben halt die Scheiße aus dem Feuer geholt. Ohne die wären wir noch beschissener dran, weil halt sonst keinen gegeben hätte. Aber das ist natürlich einfach, wie sollen die das auch? Die müssen das jetzt tragen. Aber wie soll das denn gehen? So.
Ja, du siehst halt ganz klar, dass es halt mit den beiden anscheinend irgendwie einiges gemacht hat. Zum einen irgendwie diese ganze Saison halt durchzuspielen und was ja irgendwie bei so jungen Spielern zu einem, also vor allen Dingen auch, wenn die halt nicht eingeplant gewesen sind vor der Saison als Stamm oder sogar als Kaderspieler, ja ehrlicherweise, dass das mit denen dann schon was macht und dass du die halt nicht mal in einem Moment rausnehmen konntest, um denen mal eine Pause zu geben, wo sie es halt gebraucht hätten, so das wäre das eine gewesen und zum anderen ist es, glaube ich, einfach ganz, ganz logisch, dass die jetzt diese Last Fortuna tragen zu müssen, einfach unglaublich, unglaublich spüren, weil es gibt eben nicht so viele andere, die diese Last halt irgendwie schultern können, so, ne? Und in der Abwehr halt irgendwie schon mal gar nicht. Da sind es halt die beiden und ganz besonders halt irgendwie Iguli, die da halt herausgestochen haben und die das halt eben auch sehr, sehr lange gut gemacht haben und eben auch sehr, sehr lange gut gemacht haben gegen abgewichste Zweitligastürmer so. Also die Qualität ist da, glaube ich, schon da. Aber in der jetzigen Situation das halt noch abrufen zu können, das können wir halt nicht von ihnen erwarten. Absolut nicht. Aber das Problem ist, von so Veteranen wie Daland können wir das halt absolut gar nicht erwarten. Oder von Device, dessen Körper ja einfach überhaupt nicht mehr mitmacht, können wir das halt schon mal überhaupt gar nicht mehr erwarten. Und das heißt, es wird halt eben ohne sie nicht gehen. Aber es ist irgendwie gerade schwer vorstellbar, dass die beiden aus diesem Formloch noch mal rauskommen.
Also ich möchte auch nochmal für die beiden hier eine Lanze brechen. Also im Prinzip haben die ja dadurch, dass sie aus dem Nichts in die Startelf katapultiert wurden, diese Unwucht des Kaders lange kaschiert, die jetzt halt mehr und mehr zutage tritt, wo sie das halt nicht mehr können, was ganz normal ist, weil das sind einfach junge Burschen, die man jetzt nicht diese Mannschaft tragen lassen sollte, so dass wir vielleicht jetzt wirklich sehen, wie schwach dieser Kader ist.
Ja, es steht
und erst rot. Nö, ich würde das für Sima Suso, könnte man sogar sagen, den hat man langsam rangezogen und hat sein Potenzial gesehen und der hat sich vielleicht auch erhofft, dass der eine tragende Rolle spielen könnte in dieser Saison. Also ich glaube, er ist überfordert mit manchen Sachen, hat aber auch manche Sachen schon sehr, sehr gut gemacht, musste aber auch auf sehr unterschiedlichen Positionen und sowas ran. Aber bei Eguli, ja, erst recht. Also da war ja überhaupt nicht klar, ob der eine Profikarriere noch macht mit 23 oder nicht. Und er war natürlich ein absoluter Retter in dem Moment. Und da ja, würde ich noch viel mehr sagen, so dem kann man da nicht diese Last auferlegen. Und bei Suso, ja genau, ich glaube, er hätte sich vor der Saison erhofft, dass er so viel Spielzeit kriegt. Aber ich glaube nicht, dass er sich erhofft hätte, wie er diese Spielzeit verbringen muss, so. Aber vielleicht müssen wir auch nicht so viel über Einzelne noch reden.
Du kannst jetzt auch noch mal.
Wir sprechen gerade über die beiden, die irgendwie sehr viel tragen müssen und dadurch irgendwie auch fast ein bisschen tragisch wirken. Aber eigentlich, ja, sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass die keinerlei Verantwortung dafür tragen, in welchem Zustand die Fortuna gerade ist.
Nee, nicht. Das nicht. Es gibt andere. Ich finde, wir können noch weiter über die Defensive reden, wenn ihr noch was sagen wollt, weil es ist ja nicht nur die Viererkette oder die Fünferkette. Aber vielleicht, das andere ist ja, du liegst dann halt 0-2 hinten und du hast immer im Hinterkopf, okay, in 0-3 sollten wir nicht kriegen, Tordifferenz und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hoffst du natürlich immer noch. Und auch dieses Spiel hoffst du ja. Irgend bis zum Ende, dass da wenigstens mal einer reinfällt. Und was mich aber in dieser ersten Halbzeit wirklich starke Fragen hat aufwerfen lassen, oder aufgeworfen hat, ist, es gab schon immer mal wieder auch so längere, also mit Kurzpassspielen Alexander Ende Fußball, das hat man nicht so viel gesehen. Vielleicht könnt ihr mir das nochmal eine andere Perspektive drauf geben. Weil woran ich mich vor allem so erinnere, sind halt eher so längere, flache Bälle, die dann halt auf rechts außen gehen, die dann Cedric Itten bekommt. Und wo das Problem aber auch schon beschreibt. Cedric Itten hat dann den Ball und muss eigentlich eine Flanke schlagen oder sich vorbeidribbeln am Gegner. Das mit der Flanke schlagen aus der Situation, wo er den Ball kriegt, ist schon schlecht, weil das keine gute Position ist, eine Flanke zu schlagen. Und vorbeidribbeln macht er halt nicht. Das ist halt nicht seine, das ist halt nicht die, er hat nicht die Grundgeschwindigkeit dafür. Und das heißt, er versucht sich dann immer so durchzutanken, weil er auch eine andere Wahl hat in dem Moment. Und natürlich geht der Ball immer verloren. Und das stand für mich in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit für das, was eben dann doch auch nach vorne einfach nicht da war. Was, weiß nicht, ob da Alexander Ende, es ist auch viel, viel verlangt, was da der Plan war, aber das kann es ja auch nicht gewesen sein. Cedric Itten, sein Plan war, das hat er ja in der Pressekonferenz gesagt, ja, die Flanken hat er angesprochen, das wollte man ja anscheinend, um dann die beiden vorne drin zu füttern. Aber auch das ist zumindest in der ersten Halbzeit, wenn ich mich da richtig ersinne, nicht so wirklich zu Pass gekommen. Und in der zweiten Halbzeit waren es halt sehr viele Tim-Oberdorf-Flanken ins Nirgendwo, wobei die so klassische Fortuna-Flanken sind, weil da kann ja keiner eine Flanke schlagen.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall dann im Laufe des Spiels schon überhaupt hoffnungsvoll, dass es überhaupt zu diesen Szenen gekommen ist, weil diese Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie mit Glück das 2-1 macht, das hatte ich dann natürlich irgendwann auch und dann eben auch das ganze Spiel über, wie du es beschrieben hast, aber ich glaube, so bis Minute 20 hatte ich diese Hoffnung halt überhaupt nicht und ich glaube, wenn man mir in Minute 20 angeboten hätte, dass das Spiel 2-0 ausgeht, hätte ich sofort eingeschlagen, weil was man bis dahin gesehen hatte, das hat ja alles auf ein komplettes Desaster hingedeutet, ne? Und ich glaube, was jetzt halt hier los gewesen wäre, auch ganz speziell bezüglich der Verpflichtung des neuen Trainers, wenn man das Spiel 5 oder 6-0 oder so verliert, und das war absolut in den Karten. Also da stimmt ihr mir, glaube ich, zu. Das will ich überhaupt nicht wissen, was dann hier los gewesen wäre. Und ja, von daher war das, glaube ich, dann echt ein Geschenk für Fortuna, dass Magdeburg dann eigentlich so ab Minute 25 angefangen hat, sich zurückzuziehen und die Fortuna einfach mal kommen zu lassen. Und natürlich hatte Magdeburg auch viel investiert. Also ich glaube, die sind mit ihrem Ansatz, den wahrscheinlich gerne Alexander Ende eigentlich umsetzen wollte, nämlich auch von Sekunde 1 voll drauf zu gehen und richtig mutig zu sein, sind die sehr gut gefahren. Das ist für Magdeburg richtig, ist halt komplett aufgegangen. Und die hatten dann viel investiert, haben sich dann also ein bisschen zurückgezogen und dann eben, glaube ich, auch gesehen, dass Fortuna einfach überhaupt gar keine Gefahr entwickeln kann und haben dann halt eben, ja, bis zum Ende des Spiels eben Kräfte sparen können. Und gerade eben, weil die das auch ziemlich locker genommen haben, also ich meine, Fortuna hat am Ende, ich glaube, Magdeburg hat am Ende 110 Kilometer gelaufen, das ist echt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da sieht man ja schon irgendwie, dass das Spiel dann ja auch ziemlich lange einfach vor sich hingeplätschert ist und dass man halt, wenn man dann gerade gegen so einen passiven Gegner dann auch einfach eigentlich gar nichts von einer offensiven Struktur sieht, in dem Augenblick, wo man halt eben einen Offensivtrainer verpflichtet hat. Natürlich kann der nicht so viel umstellen, das fand ich dann irgendwie auch zusätzlich nochmal echt relativ ernüchternd zu sehen.
Ja, also ja, es ist tatsächlich so, dass ich mir nicht mehr so viel nach den ersten 20 Minuten notiert habe, aber so ein paar Sachen sind dann schon augenfällig. Zum Beispiel halt genau diese Phase, in der sich Magdeburg zurückzieht, da hat man irgendwie 25., 26. Minute gefühlt 2 Minuten lang den Ball und am Ende folgt ein Pass ins Seiten aus. Also so sah das ja da teilweise auch aus. Nicht nur, dass der durchtankende Inten, der sich selber nicht zuflanken kann, oder Emma Ior-Flanken, die irgendwo hängen bleiben, sondern halt auch ein Passspiel, was keinerlei Raumgewinn bringt und am Ende im Aus landet und wo auch weiterhin die Unsicherheit in der Ballbehandlung klar zu sehen war. Super viele Baustellen, wo ich halt auch sage, ja, ein bisschen schade, dass das nächste Spiel jetzt schon wieder Freitag ist, weil da ist einfach so viel zu tun. Eine weitere Baustelle, die ich noch gesehen habe, ist, dass auch, wenn es aus dem Spiel nicht geht, man ja vielleicht die Hoffnung haben könnte, aus Standardsituationen mal Gefahr zu kreieren. Aber auch da war ja einfach leider gar nichts zu sehen. Also die Ecken von Shinta Appelkamp haben jetzt nicht für Gefahr gesorgt.
Obwohl er das Muslia X gemacht hat. Ich würde euch noch so ein bisschen sanft widersprechen wollen. Ich fand, man sah diesen Kurzpassansatz durchaus und sogar auch schon in der Zeit zwischen dem 1 und dem 2:0, dass man eben teilweise, naja gut, Magdeburg hat sich zurückgezogen und Düsseldorf ist mit den Innenverteidigern bis weit in die gegnerische Hälfte vorgedrungen. Und man hat ja im Endeffekt auch nicht doppelt so viele, aber deutlich mehr Pässe gespielt als Magdeburg. Und ich fand dieses Kurzpass-System, diesen Ansatz schon sichtbar. Man hat immer geguckt, dass es irgendwie Anspielstationen gab und hat dann auch meistens einfach direkt diesen Kurzpass gewählt, um dann hoffentlich, und das hat in ganz seltenen Fällen auch mal geklappt, noch eine Verlagerung spielen zu können. Aber das Ding war, es gab unheimlich viele kurze Pässe, aber es gab kaum Raumgewinn damit. Man ist damit ja nicht weiter nach vorne gekommen, sondern man ist halt irgendwie am Ball geblieben und hat, naja, immer eine Anspielstation gehabt im Optimalfall. Man hat auch keine schlechte Passquote, also 86%, da hatten wir auch schon mal schlimmere Spiele. Aber eben diesen Raumgewinn, den du dann kreieren musst, um halt nach vorne zu kommen, das hast du halt leider kaum hinbekommen. Deswegen, ich fand es schon ein bisschen anders. Man hat dann zwischendurch wieder versucht, auch mal längere Bälle zu spielen, wenn man gemerkt hat, dass man irgendwie nicht vorwärts kommt. Aber ich fand, es war schon ersichtlich, dass es anders war als mit Markus Anfang, wo man irgendwie versucht hat, schnell lang die Linie lang zu kommen. Und eben jetzt unter hat man doch versucht, irgendwie durchs Zentrum auch mit kurzen Pässen zu agieren. Mit dem Resultat, dass wir kaum aufs Tor geschossen haben und sowas, das will ich überhaupt nicht schönreden, aber ich habe einen Unterschied wahrgenommen, das wollte ich sagen.
Ja, aber die 86%, die kommen ja auch daher, dass halt keine Raumgewinne erzielt wurden, sich Magdeburg zurückgezogen hat, all das, was wir eben gesagt haben, dann lässt sich halt leicht hin und her passen. Solange man nicht für Gefahr sorgt, treibt man dann halt diese Quote in die Höhe und am Ende der unendlichen Geschichte spielt man ins Aus.
Wunderbar, Tim.
Ja, ich hätte tatsächlich auch die unendlichen Geschichte jetzt auch gebracht, die die Saison darstellt. Man muss auch noch dazu sagen, das bringt es ja auch auf den Punkt, in der Phase, wo, also wenn man das jetzt so konstatiert, dass es quasi nach der 25 Minute, dass man das jetzt so quasi als gegeben ansieht, dass dann Magdeburg vom großen Aufwand, den sie betrieben haben, vorher ein bisschen zurückgetreten ist, ohne jetzt vielleicht auch total passiv zu sein, machen die halt noch zwei Abseitstore. Und auch zumindest eines davon ist auch ein bisschen glücklich, dass das Abseits gepfiffen worden ist, weil da hat der VAR lange noch gesucht, bis er was gefunden hat. Ne? Aber also das ist auch noch, also dieses 3-0, da ist ja Magdeburg sehr viel näher dran als die Fortuna an dem 2-1. Es gibt dann natürlich noch diesen Sortiris-Abschluss und so, aber irgendwann gegen Ende stimmte ja auch nicht mehr das mit der Hoffnung, sondern man dachte sich ja, wie sollen die das denn machen? Also es ist jetzt auch nicht, ich weiß noch, es gab schon eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo man eine Fantasie haben konnte, dass da was passiert, wo mehr Standards kreiert worden sind, die dann aber zu nichts geführt haben und so weiter und so fort. Aber insgesamt war das eine komplett verdiente 2-0 Niederlage, die hätte auch noch höher ausfallen können. In einem so wichtigen Spiel, und man hatte ja auch das Gefühl, ich war jetzt nicht im Stadion oder keiner von uns war im Stadion, dass es halt in Magdeburg schon etwas gibt, was man in Düsseldorf auch im Hinblick auf den kommenden Freitag sehr vermisst, nämlich einen Punch zwischen Mannschaft und den Zuschauern. Also vielleicht ist es auch eine Überinterpretation von irgendwie Gesten der Spieler und so und auch gut geschnitten vielleicht vom Sky-Regisseur oder vom DFL-Regisseur, aber das
Ja, genau. Ich möchte das Freitagsspiel gerne erleben, wenn man in der zweiten Minute in Führung geht. Also
Trotzdem hast du da einen Punkt, Jan, weil ich glaube, der Ursprung davon ist, dass Magdeburg halt anders in diese Saison geht als wir. So, wir gehen in die Saison. Ich meine, wir haben uns selber blenden lassen. Ja, ja, haben natürlich. Wir ja letzte Woche schon gesagt. So, wir gehen ganz anders in die Saison, als das Magdeburg geht. Das gilt für die Spieler, das gilt aber natürlich auch fürs komplette Umfeld und für die Fans. So, wenn du weißt, von Anfang an, es geht hier um alles, wir müssen die Klasse halten. Das ist unsere Identität für diese Saison. Dann hast du auch diese Verbindung und dann verlieren die 10 Spiele und dann geht's trotzdem irgendwie immer weiter, weil du immer weiter weißt, wir sind Magdeburg, wir müssen es irgendwie schaffen. Und das ist bei Fortuna einfach was anderes. So, und ich glaube,
ich weiß nicht, ob das bei Magdeburg ganz genauso stimmt, weil die ja, glaube ich, schon in den letzten Jahren nicht immer gegen Abstieg gespielt haben. Aber ich glaube, die haben es schon noch eher im Hinterkopf, dass so eine Saison mal passieren kann bei denen. Und dann sind sie darauf auch anders eingestellt. Das würde ich schon sagen, ja.
Ja, aber die hatten vorher halt Christian Tietz als Trainer. Das ist eine neue Saison. Also ich glaube, die Grundvoraussetzungen sind einfach wirklich sehr, sehr anders.
Ja, man darf halt nicht vergessen, dass die sehr, sehr lange eigentlich ab Anfang der Saison einfach letzter waren, ne? Also, ich glaube, die hatten irgendwie eine Phase, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, einen Sieg und 8 oder 9 Niederlagen hatten. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber die waren einfach durchgehend von Anfang an der Saison, waren die einfach über viele Spieltage halt letzter und haben dann halt eine Aufholjagd gestartet. Das ist halt was anderes als bei uns. Und es ist halt eben auch eine Mannschaft, die halt einfach auch was anderes auf die Platte bringt. So, also ich finde, das ist ja auch eine Sache, die ich immer wieder angesprochen habe. So, alle anderen Mannschaften können halt an einem guten Tag halt irgendwie auch mal ein gutes Spiel zeigen. So, alle Siege, die Fortuna halt geholt hat, das war halt immer irgendwie noch ein Tor-Sieg halt rausgekratzt. Und wir sind ja auch mit Fug und Recht halt die einzige Mannschaft im Profifußball, die noch nie 3 Tore geschossen hat und noch nie wenigstens mal mit 2 Toren Abstand gewonnen hat. So, diese Mannschaft kann einfach auch keine Begeisterung entstehen lassen und fühlt, glaube ich, auch einfach keine Begeisterung selber auf dem Platz. So, und das ist halt bei Magdeburg eben auch bei den meisten anderen Mannschaften, da ist es halt so, die können halt eben auch mal ins Rollen kommen. So, und die können sich dann mal tragen und da kann halt irgendwie sich mal einfach so ein positiver Vibe entwickeln und das gibt es diese Saison einfach nicht und das werden wir natürlich logischerweise in den letzten 4 Spielen halt auch nicht mehr sehen. So, und das ist einfach was komplett anderes von der Ausgangslage her.
Ja, definitiv. Also ich meine, stell dir die Truppe vor, die wir da am Wochenende verlieren haben sehen, dass sie 3-mal nach dem Rückstand gegen wen auch immer zurückkommt. Also dafür bräuchten wir schon 200 Anläufe. Also das war ja Magdeburg in der Woche davor. Ne? Also was macht denn eigentlich noch Hoffnung? Also es war ja mal so unsere Hausaufgabe von Samstag bis heute, uns da irgendwie was zusammen zu schustern. Ich würde mal anfangen mit nicht nur wegen des Torschuss, sondern insgesamt hatte ich den Eindruck, dass die Einwechslung von Sotiris was gebracht hat. Und das war so mein einziger Mini-Lichtblick an dem Samstagnachmittag, dass man vielleicht den auch bringen kann, falls Tanaka weiterhin verhindert sein sollte.
Wenn der weiterhin verhindert wird, dann
gehe ich auf gibt es keine Spielplatz Hoffnung.
Und dann stecke ich meinen Kopf in den Sand. Na, also diese.
Aber es gibt ja.
Ich habe ehrlicherweise das Einzige ist, das ist jetzt so quasi sich eine eierlegende Wollmilchsau. Dieses Dresden-Spiel kann mir alles nehmen und alles geben. Also auf eine Hoffnung, dass man halt das irgendwie, dass es nicht eng wird und so, das habe ich nicht mehr. Und das wird einfach. Ich gehe davon aus, dass die Fortuna absteigen wird. Weil sie es einfach so quer über der Stirnstern stehen lassen, dass man absteigt. Diese Saison schreit Abstiegssaison. Wenn man allerdings, und ich glaube, dass man in den nächsten 4 Spielen nur 2 Punkte holen wird, Und zwar gegen Schalke und Elversberg, um es nochmal richtig, richtig fies sich anfühlen zu lassen am Ende. Aber wenn man jetzt 3 Punkte gegen Dresden holt, wie auch immer, das kann ich mir nicht vorstellen und deshalb habe ich die Hausaufgabe jetzt auch nicht erfüllt mit der Hoffnung, aber dann kann das was geben. Ne? Also dann werde ich daraus, das ist zu bescheuert, ja, den Sieg im Abstiegskampf macht einem Hoffnung. Ja, das macht's dann halt aber auch. Mehr aber auch nicht. Weißt du, alles andere, nee. Dafür habe ich in der Saison schon zu viele Spiele gesehen.
Also ich hoffe, ihr erwartet jetzt nicht von mir, dass ich noch mit irgendwas Positivem um die Ecke komme. Also
doch eigentlich schon.
Doch. Also wenn ich mir jetzt was wenn ich mir jetzt wirklich was überlegen soll, dann kann ich auf jeden Fall auch noch einen Weg sehen, wie die Fortuna die Klasse hält. Und das ist halt Tanaka hat halt seine Muskelprobleme überwunden und kann halt die letzten 4 Spiele spielen. Christopher Lenz kann halt einen Großteil der letzten 4 Spiele irgendwie noch spielen und Lundahl kann auch noch einen Großteil dieser letzten 4 Spiele spielen. Dann kann ich das halt durchaus sehen, dass das irgendwie noch möglich ist. Aber selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, glaube ich, sehr, sehr gering. Aber weil das, glaube ich, alles ja einfach nicht der Fall sein wird, ja, also kann ich mir da wirklich nicht noch irgendwas zusammenreimen. Also ich meine, dieses 2:0 war ein 2:0 im Gewand eines 6:0. Es ist super, dass man dieses absolute Desaster, da abgeschlachtet zu werden, halt vermieden hat. Das finde ich auch gut, auch wenn das, glaube ich, eher an Magdeburg lag. Aber trotzdem möchte ich das auch der Mannschaft noch zugute halten, dass man das irgendwie geschafft hat, da nicht mit dem Maximalschaden irgendwie rauszugehen. Trotzdem finde ich, dass man eigentlich schon relativ nah an so einem Maximalschaden ist. Also dazu kommt ja auch noch, dass jetzt mit Zimbo, mit Iguli und Azuzi sich 3 Spieler eine 4. beziehungsweise eine 9. gelbe Karte abgeholt haben und wahrscheinlich oder zumindest nicht ganz unwahrscheinlich auch in den letzten 4 Spielen nochmal zuschauen werden. Oder, was wir natürlich alle hoffen, zumindest in einem der beiden Relegationsspiele zuschauen werden. Aber ja, wie gesagt, das glaube ich eher nicht, dass wir da wirklich noch hinkommen können. Wenn man mich jetzt heute fragen würde, dann würde ich auch sagen, natürlich steigt die Fortuna ab. Die Fortuna wird auf jeden Fall auch letzter. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man noch einen Punkt holt. Also wenn man noch einen Punkt holt, dann glaube ich, in dem Heimspiel gegen Elversberg, da sehe ich auch eine kleine Chance. Ich bin da nicht überzeugt von. Also wenn ich jetzt heute tippen würde, würde ich sagen, wir holen keinen Punkt mehr. Und das hat auch ehrlicherweise viel mit, also zusätzlich mit zu der ganzen Kader-Thematik eben auch mit dem Trainer zu tun, weil ich halt schon auch denke, wenn man so jemanden holt, dann holt man den doch eigentlich nur wegen seines Stils, so wegen seines All-In-Stils, wegen seines Stils halt komplett Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, egal wie das hier ausgeht, ich ziehe das komplett durch mit diesem offensiven Ansatz. Das ist in dieser Abstiegssituation in meinen Augen und ich glaube in den Augen von vielen von uns halt nicht richtig gewesen. Es wäre absolut richtig gewesen, jemand anderen zu holen, der Mannschaft mehr Sicherheit geben kann. Dass das, was Ende jetzt da versucht hat, eigentlich ja ab Sekunde 1 schiefgegangen ist, haben wir gesehen, das war krass, wie sehr die Mannschaft da gezeigt hat, dass sie mit dem bisschen, was man ihr zugetraut hat, nicht umgehen kann. Und ehrlicherweise, ich hoffe es natürlich sehr, dass jetzt irgendwie diese lange Trainingswoche, die man hat, dafür sorgen kann, dass man da irgendwie vielleicht ein paar mehr Prinzipien von Ende irgendwie aufnehmen kann, dass man da ein Zutrauen findet, dass sein Weg irgendwie der richtige ist. Aber ehrlicherweise glaube ich eher, dass es halt in das Gegenteil gehen wird. So. Und das wahrscheinlich Ende, genau wie er das halt jetzt in der Aufstellung für das Spiel und dann auch während des Spiels schon gemacht hat, eben weitere Anpassungen annehmen wird, eben von seinem radikalen Spielstil wegzugehen, was wahrscheinlich auch der richtige Ansatz sein wird, damit die Mannschaft nicht komplett auseinanderfällt, aber das wird eben dafür sorgen, dass man halt genauso ungefährlich bleiben wird, wie man das halt gegen Magdeburg halt über 90 Minuten halt geblieben ist. Und dann sehe ich uns halt, also dann sehe ich auch einfach nicht, wie wir halt gefährlich werden wollen. So. Und ja, also ich sehe da wirklich überhaupt nichts Positives.
Ja, es bleibt einem halt irgendwann auch nur noch das Irrationale. Und ich meine, dafür ist Fußball ja auch da, dass man alle Sachargumente abwägt und dann sitzt man trotzdem da und denkt, boah, vielleicht schießen wir noch 2 Tore. weil wir jetzt schon eine längere Phase haben, in der wir uns mit den Innenverteidigern in der gegnerischen Hälfte die Bälle zupassen. So, also diesen Faktor des Irrationalen, der bleibt uns, oder mir bleibt er zumindest, weswegen ich auch noch nicht alle Hoffnung aufgegeben habe. Aber ja, ich denke einfach, irgendwas kann immer passieren und dann gewinnt man irgendwie aus Versehen 2-1 gegen Dresden oder 1-0 gegen Dresden, weil Vincent Vermey in Düsseldorf oder vor allem Christopher Daferner in Düsseldorf keine Tore schießt. Vincent Vermey hat das ja durchaus mal getan. Und dann passiert da plötzlich was. Und so, diese Hoffnung muss man doch aufrechterhalten.
Ja, also ich meine, krude Theorien kann man jetzt immer finden. Das Prinzip heißt Hoffnung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Wochen haben wirklich nichts dafür getan, dass man da Hoffnung haben kann, außer dass es halt der Gegner einen rabenschwarzen Tag erwischt und noch der Schiedsrichter mitspielt. Oder, und das ist halt ja auch noch so eine Möglichkeit, dass es für den Gegner halt um nichts mehr geht und der Gegner irgendwie die Woche vorher gefeiert hat. Das ist leider so, dass Schalke noch nicht aufgestiegen sein kann, wenn man dort spielt. Elversberg kann tatsächlich auch noch nicht aufgestiegen sein, wenn sie bei uns spielen. Aber, und das ist jetzt so mein letzter Strohhalm, an den ich mich klammer, wenn man am letzten Spieltag in Fürth spielt, könnte Fürth schon gesichert sein und man vielleicht dann dort die 3 Punkte einheimsen und irgendwie doch noch auf den Relegationsplatz klettern.
Da geht's für uns aber auch um nichts mehr, oder? Wenn Fürth sich rettet, also uns gehen dann ja auch irgendwann die Mannschaften aus, die wir noch
überholen. Bielefeld.
Können. Also wenn wir noch Punkte holen, dann ja, dann denkst du an Münster, Braunschweig und Bielefeld, die wir hinter uns lassen. Irgendwie, also das sind ja auch viele Punkte dann.
Ich habe von der Relegation geredet, von der Relegation.
Nee, also ich meinte jetzt, du willst 2 von diesen 3 dann hinter dir lassen, ne?
Ja, ja, also Münster plane ich ein und dann halt Bielefeld oder Braunschweig, dadurch, dass man halt in Fürth gewinnt, weil die schon gesichert sind. Aber das sind auch nur krude Theorien, an die man sich klammert.
Ich freue mich gerade sehr, dass ich vergessen habe, diese Tröte zu kaufen, von der ich letzte Woche sprach. Die wäre jetzt, glaube ich, richtig gut, um die einzusetzen.
So, die kannst du zur Saisonrückschau. Bis dahin ist ja wieder eine Hausaufgabe, dass du die bist. Ja, genau.
Ja, ihr habt ja auch schon mit Daferner und Vermey auch die Namen genannt, die dieser Saison so ein bisschen an die den Spott, den eigenen Spott auf den eigenen Verein nicht unbedingt kleiner werden lassen, wenn man in fiesen Momenten ist, und dass die gegen Fortuna treffen werden am Freitag, das hat natürlich der ausgerechnet Fußballgott auch schon überlegt. Aber vielleicht hat man ja trotzdem eine Chance gegen eine der besten Rückrundenmannschaften der zweiten Bundesliga. Was kann man denn da außer Daferner und Vermey noch sagen zu den Dresdnern?
Lou. Ja, du hast jetzt schon ein, zwei Punkte auf jeden Fall genannt und ich werde es jetzt auch insgesamt vielleicht irgendwie ein wenig kürzer halten als gewohnt, einfach weil es, glaube ich, ja vor allen Dingen eben auch in der Hand der Fortuna liegt, ob man da wirklich konkurrenzfähig sein sollte. Was, glaube ich, ganz klar ist, bei Dresden war eben auf Spieltag 1 klar, dass man sich im Abstiegskampf befinden würde. Und so ist man eben auch diese ganze Saison angegangen. Zur Winterpause stand man mit 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hat seitdem also wirklich die ganze Saison halt nochmal wenden können und eine Aufholjagd starten können. Und genau wie du sagst, Jan, ist man eine der besten Rückrundenmannschaften seitdem. Man steht auf Platz 4 und hat halt schon 22 Punkte gesammelt seit Januar. Das macht man vor allen Dingen, auch wenn man schon auch mal ganz gut den Ball laufen lassen kann, vor allen Dingen mit einem Konteransatz, der sehr, sehr flügellastig ist. Also da wird dann auch wirklich bis zur Grundlinie gegangen und dann mit dem starken Fuß die Bälle in die Mitte gebracht, aber auch einfach ja, oder halt, wenn man wirklich kontert und eben noch nicht so viel nachgerückt wird, gehen dann die die Flügelspieler ins Dribbling und suchen dann eben auch schnell den Abschluss. Ja, das Ganze steht auf einem ganz, ganz großen, wichtigen Fundament, und das ist die Laufarbeit. Gar nicht so sehr bei den Sprints oder in der Intensität, sondern einfach dabei, dass die Mannschaft bereit ist, einen unglaublichen Aufwand zu leisten und einfach Kilometer zu schrubben. Dresden ist Nummer 1 bei den gelaufenen Kilometern in der Liga, und das kommt vor allen Dingen halt aus Werten zustande, die man halt in der Rückrunde erreicht. Also seitdem läuft die Mannschaft wirklich unfassbar viel. In den letzten 9 Spielen ist man immer mehr Kilometer gelaufen als der Gegner. Irgendwie einmal 4, einmal 10 Kilometer mehr, einmal 6, einmal 3, einmal 7 Kilometer mehr, einmal 4, einmal 11 Kilometer mehr, einmal 4, einmal 3. So. Also die Dresdner überlaufen dich einfach, und ich sehe nicht so richtig, dass wir da mithalten können. Lasse mich da aber sehr, sehr gerne eines Besseren belehren. Ja, was kann man für Schwächen im Augenblick bei dem Team von Thomas Stamm ausmachen? Also ich glaube, so am ehesten das, wo ich noch sehe, dass wir das vielleicht ausnutzen könnten, ist es, dass Dresden Probleme hat, Standards zu verteidigen. Aber auch da würde es halt dann erstmal wieder gute Standards brauchen, und ich glaube, wir haben jetzt alle in den letzten Spielen die Standards von Schinter Appelkamp gesehen, und dass jemand, der eigentlich, wenn er halt das Selbstvertrauen hat, der diese unglaubliche Stärke mitbringt, wenn so jemand dann anfängt, wie jetzt in Magdeburg geschehen, dann irgendwann die Ecken an Sima Suso abzutreten, ist uns, glaube ich, auch allen klar, was wir da zu erwarten haben. Ja, was ist der große Faktor, der es halt im Winter geschafft hat, Dresden wieder auf den richtigen Weg zu bringen? Dresden hat das gemacht, was wirklich auch Fortuna sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden hätte. Man hat sich nämlich einfach hingesetzt und hat gesagt, okay, wir brauchen einfach Verstärkung mit Spielern, die halt wissen, was es braucht. Und deswegen hat man aus der Bundesliga und aus der zweiten Bundesliga 5 Neuzugänge geholt, die alle Stammspieler-Potenzial hatten, Soforthilfe sein sollten und auch sofort Stammspieler geworden sind. Also das heißt, man hat einfach auf dem Feld mal die halbe Mannschaft ausgetauscht, und das ist eben voll aufgegangen. Das ist natürlich auch nicht immer zu 100% so planbar. Da kann man beispielsweise nennen, dass man mit Thomas Keller aus Heidenheim einen Innenverteidiger geholt hat, der jetzt zwar gerade verletzt ist, wo nicht ganz klar ist, ob der fit wird bis zum Freitag, der aber sofort unglaublich eingeschlagen hat als Innenverteidiger, in den ersten 3 Spielen 3 Tore gemacht hat und einfach sehr viel Stabilität mitgebracht hat. Dann einen der Shooting Stars der Rückrunde jetzt mit Ben Bobzin aus Mainz, ein Spieler für links außen ausgeliehen, der für diesen dynamischen Konterstil wie gemacht ist, hat jetzt in den 11 Spielen auch schon 4 Tore und 4 Assists beisteuern können, und man hat einen Rechtsverteidiger geholt mit Jonas Sterner aus Hannover, ein Spieler, den man auch letzte Saison schon ausgeliehen hatte und der dann halt sehr, sehr wenig Anlaufzeit gebracht hat und auch eben sofort Stammspieler geworden ist. Das hat dann eben dafür gesorgt, dass auch viele, viele andere Spieler aufgeblüht sind. Also da gibt's einen Linksverteidiger mit Rossi Pahl, der, glaube ich, auch im Hinspiel ein Tor gemacht hat. Der hat schon 4 Tore, 4 Assists. Bester Mann bei Dresden diese Saison ist der Kapitän mit Hauptmann, der auch schon 5 Tore, 5 Assists hat als zentraler Mittelfeldspieler. Und ja, ich meine, wir haben sie eben angesprochen. Da Ferner hat schon 7-mal getroffen, auch wenn da viele Elfmeter dabei waren. Und 8 Tore natürlich auch von Vincent Vermey, der im Augenblick ganz, ganz klar formmäßig die Nase vor hat. Also ich glaube, da Ferner werden wir vermutlich relativ wenig sehen, wenn alles normal läuft, ist auf jeden Fall da gerade, wenn es in Vermeida Platz haut. Ich glaube, wie eigentlich üblich schon die ganze Rückrunde mehr oder weniger, aber vor allen Dingen seit der langen, langen Niederlagenserie jetzt wissen wir wahrscheinlich über die Fortuna gar nicht so großartig spekulieren, weil wir eh nicht genau wissen, ob jemand fit wird, ob da überhaupt jemand fit wird, und wahrscheinlich eher darüber spekulieren könnten, ob es nicht noch weitere Verletzten geben könnte.
Kommt meinem Mindset auch sehr gut in den in den Sinn, dass es für jemanden, der einen Podcast über Fortuna Düsseldorf macht, eigentlich nicht das richtige Mindset. Aber ich will eigentlich die ganze Woche nicht über Fortuna Düsseldorf nachdenken. Am 18:30 am Freitag mich da hinsetzen, Spiel gucken und danach wahrscheinlich wieder das Bedürfnis haben, nicht weiter über Fortuna Düsseldorf nachdenken zu müssen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ist einfach. Du kannst ja auch, es bringt ja auch nichts. Es ist ja irgendwie nicht fruchtbar, weil alle sind verletzt oder werden verletzt oder keine Ahnung was. Ja.
Ja, also ich musste natürlich, weil wir jetzt gerade über die unendliche Geschichte gesprochen haben, sofort an das Nichts denken, vor dem wir gegebenenfalls stehen, wo wir jetzt schon das Nichts sehen, und habe das mal ganz kurz durch Google gejagt, und die KI hat mir sehr poetisch nochmal dargelegt, wofür das Nichts steht, und das möchte ich euch jetzt nochmal kurz zum Besten geben. Das Nichts in Michael Endes, die unendliche Geschichte, ist eine zerstörerische Kraft, die Fantasien verschlingt, verursacht durch den Mangel an Fantasie, Träumen und Hoffnungen der Menschen. Und dann gibt's noch ein weiteres Hauptaspekte des Nichts, die Ursache. Es entsteht durch die Verzweiflung und den Verlust von Hoffnung der Menschen in der realen Welt. Deswegen würde ich sagen, wir flüchten uns, soweit wir können, bis zu diesem Dresden-Spiel in die nicht reale Welt. Und ich werde mich es wurde schon als krude Theorie abgetan, aber ich würde es überhaupt nicht als eine Theorie beziffern, sondern als eine völlig irrationale Hoffnung. Ich werde mich der hingeben und ich werde auch mit diesem Mindset am Freitag zum Stadion kommen. Wahrscheinlich ab dem Moment, in dem ich im Stadion bin, wird auch dieses Mindset in Trümmern liegen. Aber ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Und dann müssen wir gucken, dass wir gemeinsam alles geben für diese Mannschaft und diese Mannschaft gemeinsam alles gibt für diesen Verein. Auch wenn das jetzt genauso wieder eine irrationale Hoffnung ist.
Das wäre jetzt der Moment für Jans Hupe gewesen.
Ich habe mir auch gerade gedacht, boah, ich brauche diese Tröte, ey. Warum habe ich sie nicht? Naja, gut.
Ein Prost auf das Mal. Mindset, ein Prost auf das Mindset und nächste Woche hören wir uns wieder. Mal sehen, mit so was für Mindset aus. Dann.
Ja. Und mit welcher Tröte.
Gut, ja, spätestens gut. Zur Abschlussfolge musst du die haben, Jan.
Bitte. Ja, gut. Ja. Muss noch gut. Spannung in der Saison bleiben. Wann werde ich die Tröte finden?
Ja.
Okay, macht es gut. Ciao.
Gut. Tschüss. Und bis dann. Ciao.
Ciao.